Jesus wurde in Bethanien in Judäa geboren, zur Zeit, als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie: Wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem in Judäa, denn so hat der Prophet geschrieben: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Daraufhin rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht. Dann will auch ich hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Nachdem sie von König diese Botschaft erhalten hatten, machten sich die Sterndeuter auf den Weg. Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging vor ihnen her. Und genau über der Stelle, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Für die, die mitlesen wollen, ich bin Matthäus 2. Da warfen sie sich vor ihm auf den Boden, ehrten es als König und dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Und sie legten vor ihm nieder Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und so zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Nachdem die Sterndeuter wiedergegangen waren, erschien ihm Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihm nach Ägypten, und dort lebten sie bis zum Tod des Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl in Bethlehem und Umgebung, alle kleinen Jungen bis zu 2 Jahren zu töten. Das entsprach der Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. So sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. In Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, erschien Josef in Ägypten der Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre in das Land Israel zurück, denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind gestorben. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte nach Israel zurück. Unterwegs erfuhr Josef, dass in Judäa Archelaus als Nachfolger seines Vaters Herodes König geworden war, und da bekam er Angst, dorthin zu ziehen. Im Traum erhielt er eine neue Weisung von Gott und zog daraufhin nach Galiläa. Er kam in die Stadt Nazareth und ließ sich dort nieder. So sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch die Propheten angekündigt hatte: Der versprochene Retter wird Nazoräer genannt werden. Das ist die Geschichte um die Geburt und frühe Kindheit Jesu nach dem Matthäusevangelium. Was ich mir gerne mit euch anschauen möchte, ist: Es gibt 5 Gruppen von Menschen, die besonders auffällig sind in dieser Geschichte. Und diese 5 Gruppen möchte ich gerne kurz betrachten und mit zwar einer Frage, die ich
euch gleich schon am Anfang vorwegstellen möchte. Wozu gehöre ich? Und wozu möchte ich gerne gehören? Die Geschichte beginnt, ich möchte es mal zu Neudeutsch sagen, mit den Freaks. Die Magier oder die Sterndeuter aus dem fernen Osten, aus dem Morgenland. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind. Beobachten den Sternenhimmel, Astrologen eigentlich. Das ist nicht gerade das, was wir so uns vorstellen unter Spiritualität. Schauen in den Sternenhimmel hinein und sagen, ups, da gibt's eine Sternkonstellation, da taucht ein Stern auf, da muss es einen neuen König geben. Und fangen an, ihre eigenen Schriften, die sie irgendwie haben, zu studieren und stellen fest, aha, der kommt aus dem Gebiet von Israel. Und dann machen sie sich auf den Weg. Auch das ist schon ein bisschen, ja, hatten wohl nichts Besseres zu tun. Damals hat man nicht einfach so Urlaub gemacht oder ist irgendwo hingeflogen. Das war auch keine Reise von 14 Tagen. Die sind Wochen, Monate unterwegs gewesen. Wahrscheinlich sind sie den fruchtbaren Halbmond Euphrat-Tigris längs gewandert, um nicht durch die Wüste zu kommen und dann von Norden nach Israel rein. Das hat 2-3 Monate gedauert, allein die Hinreise. Beladen mit kostbaren Geschenken, um diesem neuen König Ehre zu erweisen. Was denkt man, wo muss ein neuer König geboren werden? In der Hauptstadt des Landes. Das ist der Ort, wo Könige sich finden und da machen sie sich als erstes hin. Um feststellen zu müssen, der König ist nicht von hier, sondern der ist von woanders. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt, wie viel ihr so in den Sternenhimmel überhaupt hineinschaut. Meistens kann man ja nicht so viel davon sehen, weil entweder ist es in unserem Land bewölkt oder es ist eben so hell, dass man nicht so viele Sterne erkennt. Da lobe ich es mir, als Pfadfinder viel gemacht zu haben. Und wenn man dann nachts mit den Pfadfindern irgendwo unter freiem Himmel schläft und es hat das große Glück, noch einen schönen Sternenhimmel irgendwo in der Natur zu haben, das ist schon was Feines. Aber selbst da habe ich es noch nie erlebt, dass da ein Stern vor mir hergeht und mir dann irgendwohin den Weg zeigt. Und dann auch noch über einer Hütte oder einem Haus stehen bleibt. Ihr macht es euch ein bisschen kuschelig, das ist gut. Um mir mitzuteilen, dass das, was ich suche, hier zu finden ist. Also in der Regel bewegen Sterne sich nicht so. Das ist schon ziemlich ausgefallen. Und was sie dann vorfinden, ist alles andere, als was man gemeinhin einen König nennt. Ein König vermutet man in irgendeinem Palast oder sonst irgendwas. Aber sie sind sich so sicher, dass dieser Stern sie führt oder geführt hat, dass sie da einfach in diese Hütte reingehen oder dieses Haus. Wir befinden uns nämlich nicht mehr im Stall. Es ist auch nur Maria da. So viel so ein bisschen zu Weihnachtsmythen, die wir so haben. Und wie viele Könige waren es, die aus dem Morgenland kamen? Wisst ihr es? 3, sagst du? Was meint ihr anderen? Auch 3, sagst du? Weißt du es, Volker? Das steht da nicht. Wir wissen es nicht, wie viel es waren. Und es waren auch keine Könige, sondern es waren Magier oder Sterndeuter oder irgendwelche so Astrologen. Was wir immer so ausmachen aus Geschichten, das gar nicht drinsteht. Und welche Tiere waren im Stall von Josef und Maria? Ja, genau. Aber wo steht das in der Bibel? In Jesaja? Ja, wenn man den Text so nehmen würde, genau. Aber es steht nicht in den beiden, bei Matthäus und es steht auch nicht bei Lukas. Genau. Hast du auch Radio gehört diese Woche? Da wurde auch ein bisschen ausführlicher. Das fand ich spannend, gab einen interessanten Beitrag dazu. Aber gut. Nun sind sie da und vermutlich hat Josef sich da auch als Zimmermann niedergelassen. Das heißt, es wird eine einfache Behausung gewesen sein. Und sie beten dieses Kind, dieses Baby, Kleinkind da an wie einen König und überreichen ihm königliche Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann kriegen sie in der Nacht einen Traum von Gott, der sagt, ihnen geht nicht zu Herodes zurück. Da steht nicht in meinem Traum drin, warum. Es wird ihnen nur gesagt, dass sie nicht zu Herodes zurückgehen sollen. Mehr steht da nicht. Und ja, die machen das ganz einfach und gehen einen anderen Weg. Die kennen Gott gar nicht richtig, die kennen sich überhaupt nicht richtig in der Bibel aus, aber lassen sich von Gott führen und sind Gott gehorsam und begegnen dem Retter der Welt und versorgen den Retter der Welt auf eine Art und Weise, besser jetzt gar nicht treffen können, die Nacht darauf nach Ägypten zu fliehen, reich bestückt mit Schätzen. Das heißt, sie wussten, wenn sie nach Ägypten kommen, dass sie erstmal was haben, um auszukommen und sich dort für eine gewisse Zeit überleben zu können oder eine Existenz aufzubauen. Welche, die Jesus, die Gott, die Bibel gar nicht richtig kennen, sind diejenigen, die sich von Gott führen lassen und auf ihn hören und nicht nur auf ihn hören, sondern danach handeln, was er ihnen sagt. Und sind so ein bisschen freakig. Also sind nicht ganz so, was wir als die, wie wir uns einen Mustergläubigen oder einen Musterchristen vorstellen. Das sind die erst, ist die erste Gruppe in der Geschichte. Der zweite, dem sie dann begegnen, ist König Herodes. König Herodes ist, und das habt ihr sicherlich auch hier und da schon gelesen oder gehört, ein sehr ambivalenter, also ein zweiseitiger König gewesen, so würde ich es mal formulieren. Er war nicht jüdischer Abstammung, Idumäer war er, und hatte immer so Zeit seines Lebens den Wunsch, von dem jüdischen Volk doch auch anerkannt zu werden. Und darum hat er einen Prachtbau und eine Sache nach der anderen bauen lassen, unter anderem eben den Tempel in Jerusalem ausbauen lassen, der als eines der 7 Weltwunder der Antike galt. Also wenn man heute sagt, nach Paris hat man sofort den Eiffelturm im Kopf, nach London die Tower Bridge. Und wenn man Pisa denkt, denkt man an den schiefen Turm, Rom wahrscheinlich Kolosseum oder Petersdom, Venedig, die Grachten und Kanäle. Wenn man damals an Jerusalem dachte, das hat sich im ganzen Römischen Reich rumgesprochen, dann dachte man an den Tempel. Das war der Prachtbau, einer der Prachtbauten der Antike. Und auf der anderen Seite hat er unsere Vorgängerregierung weit in den Schatten gestellt. Ich glaube, Schröder war 4-mal verheiratet und Joschka Fischer war auch irgendwie 4-5-mal verheiratet. Herodes der Große hat es auf 9-mal geschafft. 9 Ehen hat er gehabt. Und ich wäre nicht gern eine seiner Ehefrauen gewesen, weil die eine davon hat er geköpft und seine eigenen Kinder hat er zum Teil umgebracht, weil er so eine Angst um seinen Thron hatte. Er hatte furchtbare Angst, dass ihm jemand den Thron streitig macht. Und deswegen war er im Volk nicht gerade beliebt und angesehen, sondern eher gefürchtet. Und auch wenn er da den Tempel ausgebaut hat, so richtig mit Gott hat er nichts zu tun. Hört die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Nimmt sie aber ernst, weil alles, was nur irgendwo danach riecht, dass ihm sein Thron streitig gemacht werden könnte, das musste beseitigt werden. Und als er die fragt, wie sieht's aus, wenn ihr ihn gefunden habt, kommt wieder und berichtet mir davon, dann aus nur einem Grund, was er dann letztendlich noch viel grausamer ausgeführt hat, um auch einen potenziellen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Das ist ganz grausam gewesen. Einer, der Gott nicht kennt, aus dessen Leben entsteht viel Unheil, in dieser Geschichte zumindest. Das ist so die zweite Person, die zwar was von Gott hört, die ja auch im Doppelten, er hört ja dann, wie die Schriftgelehrten ihm die Bibel auslegen, aber das interessiert ihn alles nicht, es interessiert ihn nur, was für ihn wichtig ist und nur das. Und er lebt aus purem Egoismus heraus und aus purem Egoismus heraus entsteht ganz schreckliches Leid. Das ist die zweite Personengruppe oder für die er steht, die wir in der Geschichte haben. Die dritte. Die Menschen in Jerusalem, insbesondere die hohen Priester und Schriftgelehrten. Es ist ja schon spannend. Die kommen in die Stadt und die ganze Stadt Jerusalem gerät in Aufruhr angesichts dieser Nachricht. Dazu muss man auch wissen, es gab zur Zeit Jesu damals eine Naherwartung. Es gab die Vorstellung, des Messias müsste eigentlich kommen. Die haben auch Daniel und die Propheten gelesen und die haben die auch damals schon verstanden. Und da kommen welche und sagen, wir sind von weit her gekommen, weil wir einen Stern gesehen haben und weil wir glauben, dass es hier einen neuen König gibt. Und der Herodes hat den richtigen Gedanken. Er lässt die führenden Religiösen, die Theologen, die fleißig in der Bibel studiert haben, die sich richtig gut auskennen, die lässt er alle kommen. Und die sagen ihm auch genau das Richtige. dieser zukünftige König, der Christus, der Gesalbte Gottes, wird in Bethlehem geboren. Jo, und das war's. Geht jeder wieder seiner Geschäfte nach. Die, die sich auskennen in der Bibel, die erwarten, dass der Retter, dass der Messias kommt, die darauf aufmerksam gemacht werden, hier passiert gerade was Übernatürliches. Hier ist gerade Gott dabei, was zu machen. Die tun nichts. Wir kennen ja die Schriften. Ich lese nirgendwo, dass auch nur einer aus Jerusalem sich nach Bethlehem aufgemacht hat. Dass nur einer irgendwo aus Jerusalem darüber nachgedacht hat, Mensch, man könnte ja mal nachdenken, vielleicht ist was dran an der Sache. Kein einziger. Man kann sich super gut in der Bibel auskennen. Man kann alle Schriften studiert haben und trotzdem Gott verpassen. Die vierte Gruppe, Josef und Maria, einfache Leute. Ich frage mich, wie es Maria gegangen sein muss, als da plötzlich diese hochvornehmen, fein gekleideten Leute zu ihr da in ihre gute Stube, ihre einfache gute Stube hineinkamen. Keiner solchen feinen, hohen Herren würdig. Und wie sie sich niederwerfen, das kennen wir ja gar nicht, so eine Handlung, außer, also in unserer Kultur gibt es das überhaupt nicht, zumindest nicht in der deutsch-christlichen Kultur. In der muslimischen Kultur gibt es das. Das ist ja auch mehr und mehr vertrauter. Wir wissen, wie Muslime beten. Das ist die Art, wie sie sich niedergeworfen haben, dass sie auf die Knie gegangen sind und sich wirklich mit dem Kopf, mit der Stirn den Boden berührt, um dieses Kind anzubeten und ihm zu huldigen. Wie sie sich vor diesem Kind niederwerfen. Und es anbeten und es auch ja sagen, das ist der König des Volkes Israel. Und ihre Schatzschatullen öffnen. Und ich denke, Maria wird in ihrem ganzen Leben noch nie so einen Reichtum gesehen haben, wie in diesem Augenblick. Und das alles ausbreiten und sagen, dies ist für den König von Israel. Und das alles in einer einfachen Handwerkerhütte oder Haus. Einfache Leute, ganz einfache Leute, aber eins zeichnet sowohl Josef als auch Maria aus. Sie haben ein ganz natürliches Gottvertrauen. Und in der Nacht erscheint dem Josef zum zweiten Mal ein Engel im Traum. Das ist das zweite Mal, das erste Mal geschah es, als er überlegte, was mache ich mit Maria? Meine Frau ist schwanger, ach du Schreck, die ich heiraten will. Manche kennen die schon, die Anekdote, die habe ich schon mal erzählt. Josef und Maria sind unterwegs in Bethlehem und suchen nach einer Herberge. Und der Josef sagt zu einem Wirt, haben Sie nicht eine Herberge für mich? Meine Frau ist schwanger, sagt der Wirt, kann ich was dafür? Sagt Josef, ich etwa. Und der Engel hatte ihm eben im Traum gesagt, im ersten Traum, nimm Maria zu dir. Und das macht er. Und jetzt spricht Gott wieder im Traum durch einen Engel zu ihm und sagt, mach dich sofort auf und geh mit deiner Frau und deinem Kind nach Ägypten. Er wartet nicht mal bis zum Morgengrauen. Noch in derselben Stunde packt er alles zusammen, was er hat, und macht sich auf. Und es ist keiner, der sich in der Schrift groß auskennt. Der hat das Basiswissen, das allgemeine Basiswissen von Gott gehabt, was so die damaligen jüdischen Männer hatten. Aber das war kein hochstudierter, kein gelehrter Theologe. Aber wenn Gott zu ihm spricht, dann handelt er. Und wir lesen, dass er das nachher noch zweimal tut. Nämlich als er in Ägypten bekommt er die Nachricht, auch wieder in einem Traum von Gott, jetzt ist Zeit zurückzugehen, Herodes ist tot. Und er macht sich auf. Ich weiß nicht, wie lange sie da unten waren, das kann 2 bis 3 Jahre gewesen sein. Und er packt wieder seine Sachen und kehrt mit seiner Frau und seinem Kind wieder zurück. Und er merkt, ach du Schreck, und kriegt nochmal Angst, der Sohn von Herodes ist hier König. Was soll ich denn machen? Und fragt Gott, und Gott spricht wieder zu ihm in einem Traum. Und wieder handelt Josef so, wie Gott es ihm sagt. Ich weiß nicht, ob Josef jemand war, der damit rechnet, dass Gott durch Träume spricht. Aber auf jeden Fall hat er überhaupt keinen Zweifel, wenn Gott zu ihm spricht, dass es Gottes Stimme ist. Und er hat so viel Vertrauen in Gott, dass er auch immer entsprechend handelt. Wenn er das nicht getan hätte, wenn Josef nicht auf Gott gehört hätte, dann würde keiner von uns hier heute sitzen. Wenn er zu spät losgegangen wäre oder erstmal angefangen hätte zu diskutieren, vielleicht mit Maria, vielleicht war das ja gar kein Traum, wer weiß, so wie in der Kindergeschichte, die wir eben hatten, ja, das bildest du dir bloß ein, was für ein Quatsch, wir haben gerade anstrengende Reise hinter uns und wir sind gerade dabei, uns eine neue Existenz aufzubauen und jetzt schon wieder gehen, das kann doch nicht sein. Nein, das macht er nicht. Er vertraut einfach und handelt. Er rechnet damit, spätestens nach dem zweiten Mal, dass Gott jemand ist, der auch direkt ins Herz hinein spricht und dass das sehr ernst zu nehmen ist, und er tut es. Und wir haben noch eine fünfte Gruppe. Welche ist es? Weißt du nicht? Es gibt eine sehr tragische Note in dieser Geschichte. Das sind die anderen Familien in Bethlehem. Und ich habe für mich in meinem Gebet gefragt, Jesus, was ist denn eigentlich mit all den anderen Familien? Hättest du nicht auch die warnen können? Den Eindruck, den ich für mich so hatte, ist, was Gott so in mein Herz hineingesprochen hat, ich habe sie gewarnt. Aber es war nicht einer da, der hören wollte. Ich glaube, dass Gott uns warnt, wenn Dinge sind, die wichtig sind für uns und auf die wir hören sollen. Es ist nur die Frage, ob ich höre. Das könnte vielleicht auch eine andere Lösung noch geben, aber ich glaube nicht, dass Gott Interesse daran hat, dass einfach eine ganze Generation von Jungs niedergemetzelt wird und dass so schreckliches Leid über eine Familie kommt. Das Leid, das kann dir jeder sagen, auch der Gott nicht kennt. Und ich hatte gerade diese Woche so ein Gespräch, das Leid, das wir in dieser Welt haben, das sind wir schuld. Das fügen wir uns gegenseitig zu. Fünf Gruppen von Leuten. Ich glaube, die wenigsten von uns können sich mit den Freaks identifizieren, also den Magiern, die, wo das nicht so ganz sauber ist. Es ist nicht so ganz klar, nicht eindeutig. Glaube auf biblischer Grundlage, das ist vermischt mit allem Möglichen. Und trotzdem hören sie auf Gott und lassen sich von ihm führen. Ich glaube, die wenigsten von uns können sich hoffentlich mit Herodes dem Großen identifizieren und sagen, mein Leben, ich und ich und nochmals ich. Aber wie ist es mit den anderen drei Gruppen? Bin ich jemand, der sagt, ich kenne mich aus und ich kenne die Wahrheit? Und rechnet nicht damit, dass Gott direkt zu dir sprechen kann? Auf Grundlage dessen, was hier steht? Gehörst du zu denen, die irgendwie einfach ihren Glauben dahin leben? Und ja, passt schon irgendwie. Das würde ich mal so sagen, so ein bisschen für mich stehen die Bethlehemiten, also die Leute aus Bethlehem dazu. Die leben einfach ihren Alltag. Und man geht dann vielleicht in die Synagoge und dann geht man wieder seinen Alltagsgeschäften nach, aber so richtig mit Gott rechnen und ernst machen, ja. Oder gehörst du zu denjenigen, die darauf vertrauen und damit rechnen, dass das, was hier steht, auch heute noch gültig ist und dass heute noch Gott genau auf die gleiche Art und Weise zu uns spricht? Das Tragische ist die Folgen von diesen verschiedenen Verhalten. Wer überhaupt nichts mit Gott zu tun haben will, daraus muss nicht unbedingt, aber kann viel Leid entstehen. Die meinen, dass sie die Wahrheit haben, aber nicht damit rechnen, dass auch Gott heute noch direkt in dein Herz hinein zu dir sprechen will. Das ist einfach tragisch. Du verpasst vielleicht was ganz Wichtiges in deinem Leben. Und wenn du einfach nur so dahin lebst in deinem Leben, irgendwie wird es schon passen mit Gott und das funktioniert schon alles, kann es auch tragisch werden, weil wenn Gott dich vielleicht warnen möchte, um dir mitzuteilen, hier ist es wichtig, dass du auf mich hörst, kriegst du es nicht mit. Ich wünsche mir, dass wir alle zu Josef und Maria gehören. Das Schöne ist, wenn du wirklich damit rechnest, und ich lese das so in meinem Buch hier, ich weiß nicht, was ihr in eurer Bibel stehen habt, dass Gott zu dir spricht, passiert daraus Verschiedenes. Es passiert Schutz und Bewahrung. Das ist zumindest so in der Geschichte. Jesus und seine Familie werden gerettet. Aber es passiert auch sehr viel Segen. Dadurch, dass Josef immer wieder auf Gott gehört hat, auch dass die Sterndeuter auf Jesus gehört haben, dadurch, dass sie auf Jesus gehört haben, wird die Familie geschützt. Und dadurch, dass Josef auf Gott hörte und auf seinen Boten hörte, wird nicht nur die Familie geschützt, sondern es ist die Grundlage dafür geschaffen, dass der Segen Gottes zur ganzen Menschheit kommt. Wir sind Teil davon. Wer bist du in der Geschichte? Ich wünsche mir, dass wir alle unser Herz öffnen und Gott vertrauen, wie Josef und Maria. Amen.